Willkommen zum Strick- und Spinn-Podcast, die urbane Spinnstube aus Berlin. Ich habe endlich mal wieder eigentlich keine Zeit zum Podcasten, aber ich podcaste trotzdem, weil es Spaß macht. Ja, es ist Urlaubszeit und die Leute sind weg und die Daheimgebliebenen sind überarbeitet und müssen irgendwie ganz viel ackern und so. Und ich bin da leider auch eingespannt. Und ich habe die letzten 3 Wochen keine Aufnahmen machen können, weil ich zu fertig war. Ich hatte eine wunderbare Tour de Vlies und während der Tour de Vlies habe ich dann nur gesponnen in meiner Freizeit und am Ende der Tour de Vlies eine Verlosung gemacht und das war alles total toll und klasse. Aber also eigentlich sind sämtliche anderen Freizeitaktivitäten meinerseits unter den Tisch gefallen. Ich hatte keine Zeit, Saxophon zu spielen. Ich hatte keine Zeit, meinen Garten zu versorgen. Nicht podcasten. Und der Haushalt ist in einem furchtbaren Zustand. Aber es wird hoffentlich irgendwann besser. Ich freue mich heute wieder da zu sein und podcasten zu können. Ja, mal schauen, wann ich das dann letztendlich online kriege, beziehungsweise die Shownotes geschrieben haben werde. Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz im Klaren darüber. Ich habe ja noch gar nicht gesagt, was es heute für Segmente gibt. Eigentlich so ein bisschen das Übliche. Ich bin wieder mal nicht besonders gut vorbereitet, aber ich denke, es ist schon recht, weil lieber ein nicht so gut vorbereiteter Podcast als gar keiner. Hoffe ich, dass ihr das auch so seht. Ich habe was über Stricken, was ein bisschen Spinnen und urbane Selbstversorgung, was ich gerade toll finde, ein Craft-Blog, ein bisschen Politschwafel, ist das sehr kurz, weil ich dazu zu schlecht vorbereitet bin eigentlich und Teechen könnte ich mir kochen. Ja, dieses Rauschen, was ihr hier hört, ist keine Tonstörung, sondern es ist das Rauschen des Regens draußen. Ich halte mal die Klappe, dass man das hören kann vielleicht. Es regnet fast den ganzen Tag schon sehr stark hier. Also es ist schon so ein richtig starker Dauerregen, was man echt selten hat. Also man hat sonst schwachen Dauerregen oder so kurzen Platzregen, aber es gibt hier gerade wirklich so stundenlangen Starkregen. Ja, aber es ist eigentlich auch ganz schön, so ein Sommerregenrauschen gefällt mir eigentlich total gut. Vor allem, weil ich meine heutige Arbeitsschicht schon hinter mir habe. Es ist übrigens Sonntag. Und ich habe Sauerteige angesetzt und habe Getreide gemahlen für die Vollkornbrote mit der tollen, super tollen Steinmühle und habe dann alles in Säcke gefüllt und hergerichtet, damit heute Nacht die Brote für morgen früh gebacken werden können. Ja, und jetzt habe ich Feierabend und ich hatte das Glück, dass ich auf dem Hinweg zur Arbeit und auf dem Rückweg zur Arbeit überhaupt nicht nass geworden bin. Ja, am Anfang kommen wir zu ein bisschen Housekeeping. Ich wollte mich zuerst mal total bedanken bei euch für eure Kommentare zur Folge von vor Ewigkeiten. und für eure Geduld, dass ihr wieder zuhört, obwohl ich jetzt 2 Wochen Pause gemacht habe. Aus der Podcasting-Welt habe ich auch ein paar Sachen, und zwar gibt es neue Folgen von der Fiber Piratess und ihrem Podcast Handmade Fantasy. Und dann gibt es eine neue Folge von Handgemacht von Susanne, juhu, die ich leider noch nicht hören konnte, aber auf die ich mich schon sehr freue zu hören. Und ja, leider habe ich von Madison Lane und Kati und ihren Podcasts jetzt auch schon lange nichts mehr gehört. Ich hoffe, dass ihr irgendwie bald auch mal wieder die Zeit findet und wieder in die Reihen unserer Podcasting-Welt zurückkommt. Ich habe eure Podcasts jedenfalls immer super gerne gehört. Und dann habe ich noch was, genau, vor ein paar Wochen habe ich ja mal gesagt, dass viele Podcasts, die ich sehr gerne höre, gerade so pausieren, und inzwischen hat sich das, also die Knitmore Girls sind ja wieder total wöchentlich am Start, und jetzt macht Dr. Gemma von Cognitive auch wieder regelmäßig Folgen, und das freut mich sehr. Also sie ist wieder so richtig im Flow, und es macht mir wieder total Spaß, die Folgen anzuhören. Und dann habe ich noch einen Podcast, den ich auch total gerne höre inzwischen, und das ist Just One More Row von Dana und Brittany. Und die beiden sind echt klasse, ich höre sie total gern. Ja, verlinke ich natürlich auch alles im Blog hoffentlich. Also die Shownotes werde ich vielleicht kürzer machen oder später online stellen oder wie, je nachdem. Also mein Zeitplan ist echt verrückt geworden diesen Monat, und Ende Juli war es auch schon hart. Ja, das war's vom Housekeeping, und dann geht's weiter mit dem Stricken, und mein Thema ist heute das Problem der ungeliebten Wolle. Also ihr kennt das ja vielleicht mit, dass man so Sonderangebotswolle kauft. So Wolle, die nicht so wertvoll ist, Wolle, die vielleicht fragwürdig ist, ob sie, ob die Superwash-Ausrüstung auch gut ist oder ob sie nicht doch filzt. Oft ist das bei Sockenwolle ja das Problem, bei billiger, oder man hat irgendwie, ja, also nicht so super tolle Wolle, und dann habe ich halt außer diesen Billigwollen oder diesen Wollen, die so man irgendwie im Trödelladen gefunden hat oder so, habe ich ja dann noch total edle, handgefärbte Super-Duper-Mischungen und so. Und ich finde mich in der Situation wieder, das klingt jetzt furchtbar idiotisch, aber ich finde mich in der Situation wieder, dass ich die hässlichen Billigwollen nehme und die verstricke, während das gute Zeug liegen bleibt. Und zwar nicht, weil ich das gute Zeug zu schade finde zum Stricken, sondern weil ich Mitleid habe mit der Billigwolle. Da denke ich mir auch, die arme Billigwolle, niemand hat sie lieb. Und ja, ich habe immer schon so ein Herz gehabt für die Underdogs und die weniger toll gefundenen, die nicht so viel Anerkennung bekommen und so. Und das dehnt sich irgendwie auf die Wolle aus, und deswegen verstricke ich manchmal zuerst die billige Industriewolle, weil ich Mitleid habe mit Wolle. Ja, ist ja echt der Irrsinn, oder? Das ist total bescheuert. Ja, also ich verstricke zwischendurch natürlich auch total gerne Luxus, handgefärbt oder handgesponnene Wolle. Ich habe ja auch schon ziemlich viel aus handgesponnener Wolle gestrickt. Aber ich habe wirklich dieses Phänomen mit diesem Mitleid haben mit der Billigwolle. ja, ich weiß gar nicht, wie es euch so geht. Also, ob es Leute gibt, die das irgendwie verstehen können, die dann so diese armen Sockenwollen von Lidl zuerst verstricken, weil sie so ungeliebt wirken, irgendwie. Ah. Tja, im Moment stricke ich gerade an den Schneekoppelsocken von Manuela Burkhardt und die stricke ich aus einer Industriesockenwolle, ich glaube von Fortissima Socca, aber ich bin mir nicht so sicher, mit Baumwollanteil. Ist so eine grün-graue Wolle und die habe ich auch mal im Sonderangebot gekauft. Aber in meinem Sockenclub da, also in meinem selbstgemachten Sockenclub, den ich aus Wolle aus meinem Stash und Strickmustern aus dem Netz zusammengestellt habe, da befindet sich auch halt die gute Wolle und die billige Wolle so wild durcheinander und da ziehe ich ja sozusagen blind meine nächsten Socken und deswegen greift da dieses Phänomen des Mitleidsstrickens mit billiger Wolle nicht so ein. Ansonsten habe ich meine Yoga-Socken fertig gestrickt aus Resten. Gefallen mir total gut. Ich habe damit jetzt noch kein Yoga gemacht, weil sie auch erst gestern oder vorgestern fertig geworden sind. Und ich weiß nicht, ob diese Socken denn genug Fuß freilassen, um nicht auf der Matte rumzurutschen. Also mal werde ich ja sehen, bin ich mal gespannt. So, jetzt muss ich kurz in mein Strickmuster gucken, weil ich jetzt die Fersenwand anfangen muss. Dann muss ich sehen, wie ich die Maschen da aufteile. Klein mal Pausenknöpfchen drücken. So, jetzt habe ich meine Fersenwand quasi, kann ich jetzt anfangen, alles neu arrangiert. Und dafür weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Vom Stricken war es das eigentlich auch. Ich habe nicht allzu viel in Arbeit und eben dieses Thema habe ich auch abgehandelt und dann kommen wir weiter, geht's weiter mit dem Spinnen. Ja, da steht zum einen der Tour de Vlies-Rückblick an. Es war eine super tolle Tour de Vlies. Ich habe nicht so viel ge. Naja, also ich habe mein Ziel erreicht, das ist toll. Ich wollte Wolle auf Spindeln für einen Pulli spinnen und das finde ich schon klasse. Es gibt einen kleinen Wermutstropfen darin, weil meine Lauflängen doch sehr geschwankt haben. Ich habe so ein Sample gesponnen und dann eine Maschenprobe gestrickt, so ein Kinderkaul, um zu gucken, wie genau als ich bei meiner letzten Folge war, das der erste Tag der Tour de Vlies, da habe ich den Kaul gerade fertig gemacht gehabt. Und damit war ich zufrieden. Dann habe ich die ersten 200 Gramm Kammzug versponnen und verzwirnt und habe festgestellt, dass die doch ein bisschen zu dünn ist, die Wolle, also das Garn. Und dann habe ich immer versucht, also schon nach dem ersten Strang habe ich versucht, dicker zu spinnen und das hat nicht so ganz geklappt, weil der zweite Strang war auch dünn. Und ab dem der dritte Strang hatte dann die Idealmaße sozusagen von, also das waren dann 300 Meter auf 100 Gramm. Das war eigentlich genau das, was ich hätte haben wollen. Und der vierte Strang ist dann noch ein bisschen dicker, noch ein bisschen dicker geworden. Und da meine ersten zwei Stränge 400 Meter auf 100 Gramm haben oder sogar noch mehr, ist es schon ein ganz schöner Unterschied. Und optisch sieht es aber nicht so unterschiedlich aus. Und ich frage mich, woran es liegt. Weil meinem Gefühl nach habe ich mich zwar bemüht, ein bisschen dicker zu werden, aber dass es gleich so reinhaut, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und ich hatte dann bei den letzten zwei Strängen mich auch bemüht, fester zu zwirnen, also mehr Zwirndrall rauf zu tun, weil ich mag halt dieses sogenannten High-Twist-Look sehr gerne. Und man hat beim Zwirnen ja schon einen ziemlichen Spielraum, wie viel Drall man dem eigenen Geschmack entspricht. Also ich halte ja nicht, also es gibt zwar dieses optimal ausbalancierte Garn, aber es ist, ich halte es für möglich oder ich bin halt der Meinung, dass man einen Spielraum hat von Drall und das Garn innerhalb dieses Spielraums immer noch halbwegs ausbalanciert ist. Das heißt also, man kann mehr oder weniger tun, man kann auch ordentlich Drall drauf tun und es würde immer noch gehen. Und das habe ich halt gemacht und es sieht total schön aus. Ich frage mich halt, ob diese stärkere Zwirnung dafür verantwortlich ist, dass die Lauflänge so gering geworden ist. Also ob die stärkere Zwirnung auch Meter gekostet hat, sozusagen. Ja, das habe ich dann in den Foren, in zwei Foren gefragt, ob das denn so angehen kann und bekam dann halt zur Antwort, ich sollte doch samplen. Toll. Also ich hatte eigentlich gedacht, ich bin faul und spare mir das Samplen und frage, ob das grundsätzlich denn so ist. Weil wenn man zumindest über die grundsätzlichen Gesetzmäßigkeiten des Spinns Bescheid weiß, dann kann man durch Samplen ja immer noch rausfinden, wie stark es jetzt in diesem speziellen Fall ins Gewicht fällt. Und genau, aber so werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal versuchen müssen, das Rad neu zu erfinden und zu gucken, ob es denn überhaupt ins Gewicht fällt oder nicht. Ich glaube nämlich schon, dass es mit einer Ursache sein kann, dass die Lauflänge so schwankt. Ich werde dieses Garn, was ich gesponnen habe, trotzdem in einen Pullover versuchen zu verstricken, weil ich habe halt vier handgefärbte Kammzüge von Kirsten Bless gekauft von handgefärbt.com. Und die habe ich dann so gesponnen, dass es halt einen Farbverlauf von einem zum anderen gibt. Also dieses Knacken ist die Katze, die in diesen Raum rein will und an der Tür kratzt. Ich weiß, wenn ich die Katze reinlasse, dann will sie eben und die Tür wieder zumache, dann will sie in kurzer Zeit raus und kratzt von innen an der Tür und ich muss die ganze Zeit aufstehen. Habe ich keine Lust. Deswegen bleibt die Katze jetzt draußen. Ach Mist, da habe ich vergessen. Eine Masche falsch gestrickt. Pö. Genau, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich versuche trotzdem einen Pullover da draus zu machen aus dem Garn. Und hoffe mal, dass die Unterschiede nicht so auffällig sind. Ich werde dann halt versuchen, das dickere Garn oben zu verwenden und das dünnere Garn unten, damit sozusagen der Pullover sich nicht so in die Länge zieht durch sein Eigengewicht. Also werde ich dann das leichtere Garn da einsetzen, wo es auch strukturell sinnvoll ist. Und dann könnte man fast sagen, ich habe das extra so geplant, um den perfekten Pullover zu erschaffen. Ja, das hat Tour de Vlies-Ziel hatte ich übrigens schon nach 2 Wochen Tour de Vlies geschafft und dann gibt es ja noch eine dritte Woche. Und in dieser dritten Woche hat mich dann so ein bisschen die Kraft verlassen. Ich musste auch ziemlich viel auf der Arbeit tun. Und dann habe ich halt nebenher so ein bisschen an meinem Extrem-Lace-Garn-Projekt weitergesponnen. Das heißt, ich will so ein 100 Gramm zu einem Garn verspinnen, was 1000 Meter Lauflänge hat. Und davon habe ich jetzt inzwischen 3/4 gesponnen. Und eigentlich schon mehr als 3/4. Aber das geht echt langsam, muss ich schon sagen. Ja, das ging dann mehr so ein bisschen langsam voran und dann gegen Ende der Tour de Vlies hatte ich dann, fiel mir auf, ich wollte ja Preise verlosen am Ende an das tolle, wunderschöne Team Yeti und ich hatte noch gar keine Preise da und weil ich eigentlich vorhatte zu färben, also Kammzüge zu färben und diese zu verlosen, habe ich mir gedacht, dass da ich das nicht mehr schaffe, gehe ich zu der Yayasis, ist ihr Name auf Ravelry von Fiberspace.de und kaufe dort einfach zwei von ihr handgefärbte Kammzüge für die Tour, für als Preise. Und das habe ich kurzerhand gemacht und war super. Und dann habe ich mich noch hingesetzt und habe einen ganzen Nachmittag lang einen Projektbeutel genäht, den ich auch als Preis verlost habe. Und dieser Nachmittag wäre eigentlich der Podcast-Nachmittag gewesen, und da ich den halt verbracht habe mit Nähen, habe ich dann doch nichts gepodcastet. Ja, und die Verlosung war super lustig und total Spaß gemacht und alle haben sich gefreut, die Preise gewonnen haben. Und es gab auch die Idee, das Team Yeti weiterzuführen, also eine Gruppe zu gründen dafür. Haben wir aber bis jetzt noch nicht gemacht. Und ja, also es gibt ja die Gruppe Podcasting auf Deutsch. Allerdings waren im Team Yeti auch Spinnerinnen, die keine Podcasts hören, weil wir das einzige deutschsprachige Spinnteam waren, was nicht regional ist. Also es gab außer uns nur noch Berlin Spinnt, was ja die Gruppe von unserer hier Spinngruppe in Berlin-Friedrichshain ist und deswegen war das dann so ein bisschen regional beschränkt. Und Team Yeti war quasi das einzige überregionale deutschsprachige Team bei dieser Tour de Vlies. Wir haben über 1000 Beiträge gehabt in unserem Team Yeti-Thread in der Tour de Vlies-Gruppe. Boah, es war super, es war total toll. Also es war meine beste Tour de Vlies aller Zeiten und ich hatte drei Tour de Vlies bis jetzt mitgemacht und das war wirklich die schönste und ich wollte wirklich mich nochmal bei allen bedanken, die mitgemacht haben beim Team Yeti. Ihr wart echt die Besten. Ja, das war, glaube ich, der Team Yeti und Tour de Vlies Rückblick von mir und dann hatte ich noch was. Ach ja, genau, ich habe so eine Wortverwirrung. Also manchmal gibt es ja, dass man Worte, die man schon ganz oft gelesen hat, auf einmal befremdlich findet und denkt, was ist das eigentlich für ein komisches Wort? Und mir fiel dann irgendwann auf, dass die Leute Handspindel sagen. Und ich weiß nicht, warum man Handspindel sagt, weil eigentlich alle Spindeln mit der Hand bedient werden und alle Spindeln sind, entweder sind alle Spindeln Handspindeln oder gar keine und deswegen wäre es für mich sinnvoll, wenn man nur Spindel sagt zu einer Spindel, die mit der man spinnt, weil Handspindel finde ich einfach redundant. Es gibt aber noch einen Grund, warum man eigentlich nur Spindel sagen sollte, weil es gibt tatsächlich Handspindeln, also Handspindeln, die auf eine bestimmte Art und Weise gesponnen werden und deswegen würde es Sinn machen, sie Handspindel zu nennen. Das sind diese französischen Spindeln, die eigentlich aussehen, eigentlich nur wie so ein ellipsenförmiger Stab. Und die haben oben so eine spiralige Ausbohrung am Ende, die so spiralförmig den Stab hochläuft. Und die spinnt man, indem man sie in der Hand behält und mit den Fingern die ganze Zeit dreht. Also sie wird nicht, sie ist keine Fallspindel, die man fallen lässt im Drehen und auch keine Supportspindel, die man irgendwo aufstützt, sondern die wird praktisch direkt in der Hand behalten und immer so gedreht. Das ist, glaube ich, eine bisschen langsamere Methode. Ich finde sie auch nicht so reizvoll. Aber das ist das, was ich jetzt so in englischsprachigen Spinnenforen als Handspindle kennengelernt habe. Also das, was wirklich, wo ich denke, ja, da macht es Sinn, diese Spindel Handspindel zu nennen. Und wirklich nur diesen Spindeltyp Handspindel zu nennen. Und das andere sind dann eben Supported Spindeln oder halt ja unterstützte Spindel. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch, ob es da überhaupt ein Wort gibt. Oder halt Fallspindeln. Und dann kann man Spindeln noch unterscheiden, wo der Wirtel ist. Also zum Beispiel in Kopfspindel und Fußspindel oder danach, wie die Form sonst ist. Zum Beispiel Dornröschenspindel, tibetische Spindel oder Pang oder AK-Spindel. Aber ich finde es total komisch, zu Spindel Handspindel zu sagen, weil es ist, ich sage ja auch eigentlich nicht Handlöffel und Handgabel, sondern nur Gabel und Löffel. Oder Handmesser sage ich auch nicht, sage nur Messer. Es gibt tatsächlich zum Beispiel Handzahnbürste, weil es inzwischen so viele elektrische Zahnbürsten gibt. Aber so elektrische Spindeln habe ich jetzt nicht gesehen. Oder Handbohrer gegen Bohrmaschine oder Handmixer und Küchenmixer oder Handball und Fußball und so. Da finde ich es ja irgendwie sinnvoll, Handball zu sagen. Aber Handspindel finde ich wirklich nur im Sinn dann sinnvoll, wenn es eine Handspindel ist. Also diese französische Spindel, die man in der Hand behält. Ansonsten, aber es. Da stehe ich natürlich auf verlorenem Posten mit meiner Meinung, weil jetzt, nachdem mir das erstmal aufgefallen ist, wie komisch es eigentlich ist, Handspindel zu sagen, stelle ich fest, dass alle Welt Handspindel sagt. Und da kann ich sagen, ich finde das komisch, aber ich denke mal, der Wortgebrauch hat sich schon so verfestigt, dass es nicht mehr, das wird sich nicht mehr ändern lassen, einfach. Ja, das war jetzt noch das linguistische Anliegen im Spinnsegment. Und dann geht es weiter mit der urbanen Selbstversorgung. Gucke ich mal kurz in die Shownotes. Es geht bei der urbanen Selbstversorgung heute um mein persönliches Plastikvermeidungsprogramm, weil letzte Woche, vor 3 Wochen, da ging es um nicht um Leben ohne Plastik in der urbanen Selbstversorgung, aber ich habe einen Blog empfohlen, was Leben ohne Plastik heißt. Und da hat halt Henriette mir, glaube ich, geschrieben, dass sie es schade fand, dass das nicht gar nicht so vorkam, außer halt in dieser Blog-Empfehlung. Und andere haben auch, glaube ich, bei Facebook geschrieben, dass sie das total interessant finden, das Thema. Und der Leben ohne Plastik-Blog wurde dann auch bei Facebook ein paar Mal von anderen verlinkt und deswegen habe ich mir gedacht, ich greife die Anregung mal auf und berichte euch, was ich persönlich mache, um Plastik zu vermeiden. Und ja, ich bin halt da drauf gekommen, Plastik zu vermeiden, weil ich auch mal so eine Doku gesehen habe über die Plastikverschmutzung der Meere und angeregt von entweder Henriette auch oder von jemand oder vielleicht von Hammer Melis, weiß ich gerade nicht, habe ich mir jetzt angefangen, den Film Plastic Planet anzugucken. Aus Zeitmangel habe ich glaube ich nur 1 Stunde davon geschafft oder noch weniger. Und danach war ich dann wieder schon, es ist schon sehr interessant. Ich hoffe, dass ich auch noch die Zeit finden werde, ihn mir zu Ende anzuschauen. Der Film Plastic Planet ist von einem Österreicher, dessen Namen ich gerade nicht aufgeschrieben habe. Haha, toll vorbereitet. Und ja, was ich halt hauptsächlich krass fand, weil auch die Meerverschmutzung kam halt auch vor in dem Film. Und da wollte ich halt Plastik mal vor, entweder letztes Jahr oder noch länger her, da hatte ich mal mich bemüht, einen Monat zu überleben, ohne Plastik zu kaufen, was eigentlich nicht ging. Und ja, Davon habe ich einiges beibehalten und anderes nicht mehr beibehalten, weil es mir zu viel Aufwand war. Also was habe ich damals gemacht? Also wir sind damals von Einwegplastikflaschen zu Mehrwegplastikflaschen übergegangen, weil wir halt wie viele andere, die nicht Bescheid wissen, auch komisch gedacht haben, dass wir Mehrwegflaschen verwenden. Es waren aber tatsächlich Einwegpfandflaschen und dieses Einwegpfandsystem hat eigentlich die Mehrwegflasche deswegen gekillt, weil jetzt Leute denken, wenn sie Mehrwegsysteme kaufen, dann sind sie umweltfreundlich, aber nee, die Leute denken, wenn sie Pfand bezahlen, dann haben sie ein Mehrwegsystem, was einfach nicht stimmt. Und deswegen wurde das Einwegsystem eigentlich zum Mehrwegsystem, zum Pseudo-Mehrwegsystem hochgeadelt, obwohl das halt gar kein Mehrwegsystem ist. Also wir haben in unserem Plastikvermeidungsmonat angefangen, Mehrwegsystem und Einwegplastik zu vermeiden. Dann haben wir Milch nicht mehr in Tetrapacks gekauft, sondern in Glasflaschen aus dem Bioladen, weil ehrlich gesagt diese Landliebe Milch ist zum einen in Weißglasflaschen, da wo die Milch nicht vor Licht geschützt wird und zum zweiten ist es eine konventionelle Milch, die eigentlich so viel kostet wie Biomilch und das finde ich eine Frechheit. Also wenn man schon so viel Geld nimmt wie für Biomilch, dann kann man auch ökologisch landwirtschaften, finde ich, sollte man. Also dann kaufen wir Milch in der Braunglas-Mehrwegflasche aus dem regionalen Bio, Milch, Landwirtschaft, bla bla bla. Das war so ein bisschen eine Umstellung, weil die Milch im Bioladen nicht so lange hält wie die Tetrapack-Milch und dann muss man halt öfter Milch kaufen, wenn man viel Milch verbraucht. Ich versuche immer Stoffbeutel zu benutzen und wiederverwendbare Taschen statt Tüten. Und ich versuche mir Müsli, Reis, Getreide und Saaten sowie Kürbiskerne, Sesam, Rosinen und so selber in Gläser abzufüllen. Denn ich arbeite ja in einer Biobäckerei und wir mischen selbst das Müsli in so 10 Kilo Einheiten. Und wir kriegen das geliefert in Papiersäcken zu 25 Kilo. Also wir kriegen dann 25 Kilo Haferflocken, 25 Kilo Sonnenblumenkerne und so weiter. Und dann wird halt aus diesen Zutaten werden dann 10 Kilo Müsli gemischt und dann gehe ich mit meiner Müsli-Box dahin und fülle mir die so direkt ab ohne Plastiktüte. Und das kann ich halt auch mit den anderen Sachen machen. Wir haben auch einen 25 Kilo Sack Reis, den wir selber abtüten. Da kann ich mir Reis holen ohne Plastiktüte und ja, genau, das ist schon ganz nett. Was ich leider nicht, wo ich nicht rankomme, sind Nudeln. Also Nudeln gibt es im Prinzip nur in Plastiktüten, außer, wie ich mal gesehen habe, gibt es gelegentlich Nudeln im Karton. Und ja, dann müsste ich praktisch so eine Barilla-Nudeln kaufen, weil es die im Karton gibt. Ja, es ist echt schade, dass man manchmal, dass man an so Sachen wie Nudeln fast nicht rankommt ohne Plastik. Und im Bioladen gibt es lustigerweise gar keine Nudeln im Karton, sondern nur in Plastiktüten. Ja, was ich auch schwierig finde, ist Käse. Und da gibt es ja zum Beispiel Käsetheken und da habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut mit einer wiederverwendbaren Dose hinzugehen. Also das sind dann auch Plastikdosen, aber die sind wenigstens keine Wegwerfartikel. Und mir den Käse da rein abwiegen zu lassen, weil die meisten Käsetheken schneiden den Käse nicht mehr frisch ab, sondern haben schon vorgepackte Käsestücke. Und ich habe mich da nicht getraut, wegen diesen, ja, die Leute zu belästigen, da die da hinter den Käsetheken stehen und mir jetzt nochmal ein Stück abzuschneiden, um mir die Plastikverpackung zu sparen. Aber vielleicht sollte ich das einfach mal tun und mich überwinden. Ich will halt immer nicht so Umstände machen den Leuten. Genau, was auch gar nicht geht ohne Plastik, ist Kosmetik und Körperpflegeprodukte. Also zum Beispiel Handcreme ohne Plastik ist unmöglich zu kriegen. Das ist, weiß ich nicht. Da habe ich jetzt einen Workaround gefunden und habe mich bei Etsy umgeschaut. Und da gibt es Leute, die für jemanden, also ich könnte natürlich selber anrühren. Und ich fände es natürlich toll, mir zum Beispiel eine Handcreme anzurühren. Ich habe auch schon im Internet Rezepte gebookmarkt. Aber ich habe ja keine Zeit. Ich muss ja noch Saxophon üben und meinen Garten und so. Das schaffe ich ja alles eh schon nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, für die Menschen, die nicht so viel Zeit haben, ist ja, könnte ich stattdessen zum Beispiel bei Etsy bestellen. Da gibt es Handcreme in so Tiegelchen. So, ich glaube, das sind aber leider auch Plastiktiegelchen. Und aber es ist, vielleicht ist es wenigstens dann wiederverwendbar, wenn ich mir dann selber, entweder ich rühre mir dann selber Handcreme an oder ich schicke das zurück, dass es wiederverwendet wird oder irgendwas, mal gucken. Oder ich behalte jedenfalls danach die leeren Tiegelchen vielleicht. Ja, ich glaube, es gibt bei Etsy auch, vielleicht gibt es ja auch welche, die Gläser benutzen, was dann natürlich wieder mehr Versandkosten bedeuten kann oder halt auch umweltschädlicher beim Versand sein kann, weil die Gläser sind ja viel schwerer als Plastikdosen. Aber da gibt es dann zum Beispiel auch so feste Shampoo-Bars, die selbst gemacht sind und wo man dann keine Plastik-Shampoo-Hülle hat, sondern man hat praktisch das Shampoo als Stück und das ist dann gar nicht in Plastik verpackt. Und ich habe einen Shop gefunden aus Bayern, so eine bayerische Frau, und die verpackt ihre Sachen in, nicht in Plastik oder halt nur, wenn es halt wirklich Sinn macht. Und diese verpackt ihre Seifen und ihre festen Shampoo-Bars und so in Zellglas. Jetzt habe ich Zellglas nicht recherchiert, aber wir benutzen das in der Bäckerei auch, um unser Müsli abzutüten. Und das ist aus Zellulose, also aus Zellstoff. Und das sieht, ist es durchsichtig und so. Und das ist, glaube ich, aus Stärke eigentlich. Also oder halt ein Kohlenhydrat ist das, das Zellglas. Und der Nachteil an Zellglas ist, dass es nicht so mottensicher ist wie Plastik. Also Motten können da theoretisch auch durchstechen. Gerade so Lebensmittelmotten können mit ihrem Stechrüssel das Zellglas durchstechen und das Müsli dahinter dann sozusagen da ihre Eier reinlegen. Und deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob die Kleidermotte auch so einen Stechrüssel hat, deswegen benutze ich Plastik als so Ziploc-Plastikbeutel für meine Wolle zur sicheren Aufbewahrung und dann kein Zellglas. Aber ansonsten ist Zellglas auch was Tolles. Ja, jetzt habe ich das Segment ein bisschen unstrukturiert gemacht und es wird auch schon ganz lang. Ich hatte hier jetzt, wo wir beim Zellglas sind, noch das Segment, wo ich Plastik mit Absicht verwende, also wo ich extra Plastik benutze. Und das ist einerseits diese mottensicheren Wollaufbewahrung in Plastikboxen von IKEA und in solchen Ziploc-Beuteln. Zum anderen sind das Hartplastik-Sachen. Ich mag einfach Hartplastik als Material total gerne. Und ich habe eine Salatschüssel aus Hartplastik. Und das sind halt auch Gegenstände, die halt lange benutzt werden. und nicht irgendwie als Wegwerfware wie so Verpackungsmaterial erst produziert werden. Das finde ich ist halt auch was anderes. Also da benutze ich das durchaus gerne. Ja, das war die urbane Selbstversorgung für heute. Und dann geht's gleich weiter mit, was ich gerade toll finde. Ich finde toll mein Räucherstöfchen. Ich hatte ja schon mal in einer vorherigen Folge gesagt, dass ich gerne räuchere. Und dann benutze ich oft der Schnelligkeit halber Räucherstäbchen. Und ich habe aber auch Räucherharze und Räucherkräuter und Räucherholz und so, sodass ich mir meine eigenen Mischungen zum Räuchern zusammenstellen kann. Und da habe ich dann sogenannte Räucherkohle, die gibt es aber, die ist relativ teuer. Also da kostet eine Rolle mit 10 Stück, kostet irgendwie 2 € oder so. Und dann gibt es so billige Kohlen, die auch zum Wasserpfeifen anzünden verwendet werden in arabischen Lebensmittelgeschäften. Und dann hatte ich da mal einen 100er-Pack für 10 € erwischt. Also das ist echt total günstig. Ja, ist halt doppelt so günstig, wie wenn man eine 10er-Rolle kauft. Die Kohlen waren auch gut. Und dann habe ich mal eine andere Marke gekriegt, weil die eine gab es dann nicht mehr. Und die waren total schlecht. Also das sind selbst anzündende Kohlen, wenn man da ein Feuerzeug dran hält, dann kommt da irgendwie so ein Schwefelbritzelzeug. Und das sollte dann die Kohle eigentlich erhitzen und danach sollte die glühen und also so eine halbe Stunde bis Stunde lang permanent glühen. Das klappt aber mit diesen billigen Kohlen nicht. Und deswegen habe ich da mein altes Stöfchen, was ich mal geschenkt bekommen habe, aktiviert. Und zwar ist das wie eine Duftlampe, nur dass da, wo sonst die Schale ist, ist so ein Metallsieb. Und dieses Metallsieb, da legt man dann Räucherstoffe drauf und stellt ein Teelicht darunter und es wird dann so schon verräuchert. Ich habe dann diese qualitativ schlechte Räucherkohle auf dieses Sieb gelegt und darunter ein Teelicht angemacht und siehe da, das Teelicht hat der Kohle auf die Sprünge geholfen, sodass diese Billigkohle nun doch durchglüht und jetzt kann ich mein 100er-Pack unbrauchbare Billigkohle doch noch gebrauchen. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, das ist es, was ich gerade toll finde, das Räucherstöfchen und dass ich jetzt doch die Kohlen verwenden kann. Dann geht's weiter mit Teechen. Und zwar habe ich zum Geburtstag von der lieben Shermin oder auch Yaya Sis einen handgefärbten Kamm zugeschenkt bekommen und eine Rooibos Kräuter-Teemischung aromatisiert. Die nennt sich Merlins Zauber und ist auch von einem Teeladen hier im Bezirk. Und die riecht so ganz zitronig, kräuterig und räubuschig und schmeckt total lecker. Online gibt es sie wahrscheinlich nicht zu kaufen, aber wenn ich sie finde, dann würde ich es auch verlinken. Das kommt vom Teehaus Frankfurter Allee, das ist im Ringcenter in Friedrichshain, falls jemand in der Nähe ist und. Also da habe ich auch schon Tee gekauft und finde das ganz empfehlenswert. Und dann kommen wir zum Craft-Block der Woche. Und zwar habe ich da The Black Wolf's Den. Das ist dieses, oder Black Wolf's Den, also wie man Wolf aufspricht auf Englisch, ist nicht so ganz mein Fall. Also ich kann eigentlich ganz gut Englisch, aber meine Aussprache. Besonders wenn ich die ganze Zeit Deutsch rede und dann drei englische Worte reinstreue, dann ist meine Aussprache oft sehr schlecht. Also The Black Wolf's Den von Mirtana. Test, test, test. So, diesen Teil muss ich leider nochmal aufnehmen, weil als ich Als ich den zum ersten Mal aufgenommen habe, hat mein Internet beschlossen, den Geist aufzugeben oder halt total langsam zu werden. Deswegen konnte ich mir Tanas Blog gar nicht angucken, aber jetzt habe ich den offen und ich finde und habe halt auch nochmal drüber gelesen. Und ich finde den toll. Also mir Tana schreibt zunächst mal sehr spannend und auch humorvoll und wirklich lesenswert. Und zum anderen schreibt sie also so lustige Sachen aus ihrem Alltag und aber auch so Artikel über Ernährung und Lebensmittelpolitik, Lebensmittelkonzerne, also eigentlich das, was man unter der Überschrift kritischer Konsum ja, fassen könnte. Das ist so, sowieso ein Thema, was mich total interessiert. Und sie strickt auch und hat einen wunderbaren Sockenwollstash. Das ist dieses Foto, was sie da in ihrem Blog gepostet hat, total sabber. Ja, und ich finde ein tolles Blog mit interessanten Themen, auch einfach sehr ja, alltagsnah und trotzdem nicht unpolitisch, lehrreich und cool. Ja, cool, finde ich toll. Ich empfehle es. Und damit sind wir jetzt am Ende des Craft-Blogs der Woche. Und ich habe noch den Politschwafel und da bin ich jetzt nicht so gut vorbereitet. Haha. Ich guck mal, ob ich jetzt schnell so auf die Schnelle habe. Saatgut, Urteil, bla bla bla. Ah ja, hier. Top Agrar Online. Da. Also es geht hier um Landwirtschaftspolitik und der Europäische Gerichtshof hat am 12. Juli ein Urteil verkündet über das Saatgut von alten Gemüsesorten und ja, es besagt auch, dass halt die Bauern den Erhalt alter Sorten betreiben dürfen, indem sie das Saatgut alter Sorten selber vermehren dürfen. Und das ist schon mal positiv. Negativ ist, dass halt das in dem Kontext der allgemeinen EU-Gesetzgebung über sogenannte Erhaltungssorten stattfindet und diese Erhaltungssorten sind nach wie vor streng reglementiert. Die dürfen nicht, also die dürfen nur in, also vor nicht allzu langer Zeit durften die gar nicht auf den Markt gebracht werden und jetzt gibt es wohl so eine Erhaltungsrichtlinie, die besagt, dass sie bis zu einem Marktanteil von 1% vermarktet werden dürfen im Rahmen der Erhaltung dieser Sorten. Und dieses 1% gilt für sämtliche alte Sorten, also nicht für eine alte Sorte, sondern für alle komplett. Und die anderen 99% des Marktes sind für die Saatgutkonzerne da. Ja, und das ist natürlich desolat. Und dieses Urteil ist, glaube ich, dann schon im Rahmen dieser 1% dürfen jetzt die, wird es den Bauern nicht noch weiter verboten. Saatgut zu vermehren. Und diesem Urteil lag ursprünglich so ein Fall zugrunde, dass Es gibt eine französische Saatgutkooperative namens Cocopelli, die sehr viele alte Nutzpflanzensorten gerettet haben vor dem Vergessen sozusagen. Und die wurden verklagt von einem Handelsunternehmen wegen des Handels mit alten Gemüsesorten. Ja, und ja, da hatte das EU-Gericht dann halt gesagt, das war rechtens, was Cocopelli gemacht hat, weil die wollen ja nur die Sorten so ein bisschen am Rande erhalten. Ja, also es ist ein schönes Urteil, dass man das bisschen, was man machen darf, immerhin noch darf, aber insgesamt ist natürlich Verbesserungsbedarf da. Und das war's vom heutigen Polit. Segment. Und damit ist der Podcast insgesamt, ja, ist hiermit zu Ende. Hab nichts mehr in meinem Shownotes-Büchlein zu stehen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht allzu geschwafelt. Ich bin ich bin ein bisschen aus der Übung. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn mein Zeitplan im Moment das erlaubt. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin, ein mit vielen verrückten Fasern und Stricken ohne Tränen. Tschüss! Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen. Und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net. Und today wird geschrieben TWODAY. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.